Jede Transaktion bei uns kriegt einen Risikoscore und sogar wenn du jetzt jemandem Zugangsdaten zu deinem Konto geben würdest, könnten wir wahrscheinlich relativ klar identifizieren, dass die Transaktion nicht von dir ist, sondern eine ungewöhnliche Transaktion ist, die nicht zu deinem Transaktionspattern passt. Und da haben wir ganz, ganz große Fortschritte gemacht. Man ist es vielleicht von seiner traditionellen Bank gewöhnt, wenn du nach Amerika reist, die ersten zwei Transaktionen mit der Kreditkarte macht, wird die Karte gesperrt. Ja, 06, das ist 9. deshalb, weil da nicht so viel Intelligenz dahinter eigentlich steckt und das gibt es bei uns nicht.
Herzlich willkommen bei Digitale VorreiterInnen, dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Ich bin Christoph Bursek und heute geht es um Finanzen. Ich habe nämlich bei mir den Co-Founder und CEO von N26, Valentin Steif, und möchte von ihm wissen, was ist in den letzten 10 Jahren passiert, was ist vielleicht auch anders geworden als vor 10 Jahren angenommen und natürlich, wo geht es in den nächsten 10 Jahren hin. Herzlich willkommen, schön, dass du bei mir bist, lieber Valentin Steif.
Vielen Dank für die Einladung.
10 Jahre N26 habe ich bei dir im LinkedIn-Banner gesehen. Ja, also ihr habt da so aktuelle Nachrichten oder sowas, packt ihr auch in euren LinkedIn-Header rein von dir. Das ist ganz schlau gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Mich würde mal interessieren, als du das Ding gestartet hast, was sind sozusagen Themen gewesen, die ihr immer noch verfolgt, wo ihr gesagt habt, ja, das passt schon ab Start, ist das eine gute Idee gewesen. Aber was waren vielleicht auch Produktfeatures, die ihr gemerkt habt, naja, da müssen wir pivotieren, die passen so gar nicht, die will keiner haben.
Ganz am Anfang, wir haben N26 eigentlich schon vor 12 Jahren gestartet, am Anfang aber mit einer ganz anderen Idee. Wir wollten eine Kreditkarte für Kinder machen und eine App für die Eltern, weil wir festgestellt haben, dass viele Eltern das Problem haben, dass sie nicht wissen, wie die Kinder online für irgendwelche Apps bezahlen sollen. Und das war so der Grundgedanke und da haben wir uns rangetastet an das Thema Banking. Ist ja auch eine Wertschöpfungskette, die relativ kompliziert ist, und haben dann gesagt, hey, das ist eigentlich was wir gut verstehen. Und wir wollen aber einen viel größeren Markt machen. Und wir wollen in einen Markt vordringen, wo die Angebote einfach nicht mehr ganz zeitgemäß sind. Und dann haben wir gesagt, wir machen eine Digitalbank. Und das war so die Idee. Und weil du gefragt hast, wann hat sich was geändert? Wir haben wirklich die Kinderidee am Anfang gehabt und haben dann gesagt, okay, Produkt auf den Markt gebracht. Ein paar Monate später haben wir gesagt, wir machen ein ganz anderes Produkt. Haben alles wieder eingestampft und sind dann mit der Digitalbank an den Start gegangen.
Gab es damals so Ideen, wo du gesagt hast, oh, das wäre toll, wenn das wirklich technisch möglich wäre, aber das war es damals noch nicht, aber inzwischen sind es vielleicht möglich. Also gibt es so Sachen, wo du gesagt hast, das können wir wahrscheinlich erst in 7 Jahren anfangen, weil die Technik noch nicht so weit ist?
Es gab einige Grundthemen, die überhaupt mal gepasst haben für uns. Das eine Thema war überhaupt, dass man digital Kunden verifizieren konnte. Das gab es noch gar nicht so lange, dass du einen digitalen Verifizierungsprozess machen konntest. Also wenn du Bankkonto eröffnest, dass du nicht mehr physisch irgendwo hingehen musstest, sondern wirklich diesen Prozess komplett digital machen kannst. Das ist auch heute noch so. Das war so eine Grundvoraussetzung, dass wir überhaupt ein Kontoprodukt, ein Bankkonto komplett digital anbieten konnten. Ich glaube, einige Möglichkeiten, die wir jetzt in den letzten Jahren bekommen haben, das ganze Thema AI ist ein riesiger Impact. Wenn wir das schon früher gehabt hätten, wären wir heute schon weiter. Also, aber da entwickelt sich so viel auch jeden Monat. Und ich glaube, was auch ganz entscheidend war für unsere Startphase, ist, dass du eigentlich, wir haben das 2012, 2013 gestartet, dass du da zum ersten Mal wirklich auch Apps von der Experience her differenzieren konntest. Weil die Smartphones zu dem Zeitpunkt sind so gut geworden, dass du zum ersten Mal nicht nur eine App hattest, sondern auch unterscheiden konntest zwischen einer App, die eine sehr gute User Experience hat, und eine, die vielleicht schlecht ist. Und das war für uns natürlich ein Angriffspunkt, wo wir sagen konnten, okay, wir haben jetzt mal eine Banking-App, die wirklich auch eine echt geile User Experience hat.
2025 Umsatz, Mitarbeitende, Kunden, was sind da so für Kennzahlen, die du uns mit uns teilen kannst?
Ja, wir machen heute so über eine halbe Milliarde Umsatz, sind sicher in den nächsten Jahren auf dem Weg Richtung eine Milliarde Umsatz. Wir haben in Europa 10 Millionen Kunden circa, davon sind 5 Millionen für uns wirklich wichtig, die auch das Produkt sehr, sehr oder häufiger verwenden.
Hauptland ist Deutschland?
Eines der großen Länder ist Deutschland, ja. Frankreich ist für uns sehr wichtig, Spanien ist für uns sehr wichtig. Wir sind aber insgesamt in 23 Ländern in Europa tätig. Und ich glaube, der große Unterschied zu vielen anderen Banken, die man vielleicht kennt, vom Produkt her, ist, dass wir wirklich in allen Ländern in Europa verfügbar sind, in fast allen, mit dem gleichen Produkt, aber ungefähr gleichen Produkt, mit dem gleichen Interface, mit dem gleichen Account. Das macht einen großen Unterschied.
Wenn du mal die letzten 12 Monate im Kopf durchgehst, was ihr so gelauncht habt, und wahrscheinlich hast du auch Interesse und guckst nach, was hat denn das jetzt gebracht oder sowas, was sind so Features, wo du das Gefühl hast, oh ja, oder wo du gesehen hast, das hat am meisten Growth gebracht, zum Beispiel in den letzten 1 oder 2 Jahren?
ich glaube, wo wir den größten Push mittlerweile gemacht haben, ist wirklich in Vermögensaufbau. Also wir haben jetzt am Anfang ja nur Konto und Karte angeboten, dann nach einer Zeit auch Überziehungsrahmen und solche Themen, aber vor allem in den letzten 12, 24 Monaten sind wir in den ganzen Investmentbereich hineingegangen. Wir bieten heute das ganze Thema Trading an, komplett gratis für unsere Kunden. Da haben wir uns dazu entschlossen, weil das für uns sozusagen ein Aktivitätstreiber ist, dass wir dieses Produkt komplett gratis an unsere Kunden geben können. Das heißt, du kannst Aktien handeln, ETFs handeln, ohne irgendwelche Kosten. Zusätzlich haben wir eine Partnerschaft gemacht mit Bitpanda, wo du auch Bitcoins handeln kannst. Auch das ganze Thema Sparprodukte. Wir haben ja die Zinssätze in den letzten Jahren.
Aus welchem Land kommt Bitpanda?
Bitte nochmal.
Aus welchem Land kommt Bitpanda?
Bitpanda ist in Headquartered in Wien.
Ja, ne, Österreich, ja.
Genau. Aber ist in ganz Europa auch tätig. Okay. Und bei uns ist es so, dass du es direkt ins Produkt integriert hast. Du merkst eigentlich gar nicht, dass du einen von der User Experience her einen anderen Account im Hintergrund hast. Bitpanda macht die Abwicklung dort, aber es ist eigentlich das N26-Interface, das du benutzt.
Wahrscheinlich gibt es auch so Features, die man einbaut oder wo man Mühe drauf aufwendet, wo man sagt, okay, das wird uns vorne nicht 10.000 neue Kunden bringen, aber wir wissen, dass es vielleicht die Kunden vom Churn wegbewegt oder dass es Kunden zufriedener macht oder sowas. Gibt es da so Beispiele, die vielleicht auch durch AI möglich waren oder die ihr erkannt habt, wie ihr das Produkt nochmal besser macht, was die Usability und Zufriedenheit nochmal verbessert hat? Also wo sind da Trends, die ihr in der App einbaut, um die Kunden zufriedener zu halten?
Wenn man sich unsere Roadmap anschaut, dann ist immer nur ein ganz, ganz kleiner Teil auf außenwirksame und neue Features, die dann vielleicht auch einen Wachstumsimpact haben. Wir versuchen aber trotzdem natürlich die Features auch neu zu kreieren. Meistens ist das relativ gleich, ob jetzt Neukunden kommen oder existierende Kunden die Features gut finden, wenn es ganz neue Produkte sind, sehr, sehr ähnlich. Aber so Themen, wo man investiert, vor allem für die existierende Kundenbasis, ist natürlich die ganze User Experience in der App, sind alle Themen, wir haben ein relativ großes Produkt, wo du sehr...
Also da würde ich jetzt sagen, dass ihr nach 10 Jahren, da müsst ihr doch so am Optimum sein. Also was kann man denn nach 10 Jahren noch besser machen in der Usability?
Du hast immer neue Kundenanfragen, du hast auch immer neue technische Möglichkeiten. Also das ganze Thema Chatbot, AI, das ganze Thema Fraud Management. Also als Bank ist für uns natürlich ganz wichtig, dass auch wenn Kunden von uns leichtfertig zum Beispiel Zugangsdaten weitergeben, dass trotzdem keine Fraud möglich ist. Und da hat natürlich AI ganz, ganz neue Möglichkeiten eröffnet. Wir können heute jede Transaktion bei uns kriegt einen Risikoscore. Und sogar wenn du jetzt jemanden Zugangsdaten zu deinem Konto geben würdest, könnten wir wahrscheinlich relativ klar identifizieren, dass die Transaktion nicht von dir ist, sondern von einem anderen Handy zum Beispiel gemacht wird oder einfach eine ungewöhnliche Transaktion ist, die nicht zu deinem Transaktionspattern passt. Und da haben wir ganz, ganz große Fortschritte gemacht. Das merkst du auch, hast du immer schon gemerkt, aber es wird immer besser. Man ist es vielleicht von seiner traditionellen Bank gewöhnt, wenn du nach Amerika reist, die ersten 2 Transaktionen mit der Kreditkarte macht, wird die Karte gesperrt. Ja, 0, 6, das ist 9. deshalb, weil da nicht so viel Intelligenz dahinter eigentlich steckt. Und das gibt es bei uns nicht.
Spannend, du hast eben schon AI erwähnt. Mhm. Hat AI bei euch eigentlich schon dazu geführt, dass du heute andere Mitarbeitende suchst als noch vor 2 Jahren? Habt ihr ganz andere Stellenausschreibungen, weil es einfach manche Themen gibt, die so durch AI gelöst werden und nicht mehr irgendwie ausgeschrieben werden?
Da sind wir in vielen Bereichen wahrscheinlich gerade auch in einem Umschwung. Man muss aber sagen, dass natürlich auch die Mitarbeiter, die bei uns sind, immer schon, würde sagen, sehr, sehr hoch qualifiziert waren. Und ich glaube, AI wird vor allem so repetitive Tätigkeiten ersetzen. Mhm. Also wahrscheinlich auch die Tätigkeiten, auf die jetzt die meisten Leute eigentlich gar keinen Bock haben. Ja, also so immer 50 Mal die gleiche Kundenanfrage zu beantworten.
Wo kann ich mein Passwort zurücksetzen?
Ja, genau. Also solche Themen, das sind natürlich ganz, ganz viele Themen. Das hat sich aber in den letzten Jahren schon bei uns im Customer Service geändert. Wir versuchen natürlich da hochqualifizierte Mitarbeiter zu haben, die komplizierten Themen dann nochmal mit dem Kunden persönlich lösen können, zum Beispiel im Chat. Aber wir haben davor schon einen Chatbot, der eigentlich ganz, ganz viele Themen schon löst mit den Kunden. Wenn du jetzt fragst, ich habe meine Karte verloren, wie bestelle ich eine neue oder ich will meinen PIN zurücksetzen, dann brauchst du ja eigentlich keinen menschlichen Kontakt. Und das hilft uns einerseits, auf der Kostenstruktur natürlich zu reduzieren und das Produkt nochmal günstiger zu machen. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass die Agents, die wir dann haben bei uns, die Kundenservice machen, sich wirklich mit den komplizierteren Themen beschäftigen können, dort auch mehr Zeit verbringen können und deswegen insgesamt die Kundenzufriedenheit steigt. Das wäre jetzt auch so ein Thema, klassische Kundenzufriedenheit zu steigern einfach.
Wie groß ist euer Entwicklerteam ungefähr? Also wahrscheinlich irgendwie auch schon irgendwie dreistellig, ne?
Ja, ja, klar. Also wir haben nochmal zur Company, wir beschäftigen ungefähr 1.000 Leute in Berlin. Standort in Berlin. Wir haben einen weiteren Product and Development Standort in Barcelona, da sind 450 Leute. Dann haben wir ein etwas kleineres Büro, so um die 60 in Wien. Und wir haben aber auch lokale Offices in Paris.
Wo sitzt du in Berlin?
Ich bin headquartered sozusagen in Berlin. Ich bin auch viel in unserem Office in Wien. Ich bin ursprünglich aus Österreich, bin aber auch ab und zu in Barcelona in unserem Office, je nachdem, was für Projekte, Meetings anstehen. Also ich versuche da alle Offices ab und zu besuchen.
Okay, also das heißt, ihr habt einen großen Development-Standort in, der war Barcelona, ne? Okay, hat da AI schon irgendwie dazu geführt, dass ihr da jetzt eher sagt, wir brauchen nicht mehr die Entry-Level-Entwickler, wenn wir neue Entwickler suchen, sondern wir brauchen eher irgendwie projektleitende Entwickler oder so?
Aber dadurch, dass wir sozusagen Fintech und Bankgeschäft machen, haben wir eigentlich, glaube ich, insgesamt von dem Level der Entwickler, die wir immer schon gesucht haben, war es bei uns weniger so der Universitätsabgänger, ja, oder der zum ersten Mal die ersten paar Jahre Entwicklung macht, muss ja nicht unbedingt von der Universität kommen, sondern es waren immer schon die, glaube ich, schon etwas advanced Skills haben. Aber wir sehen eben in der Entwicklung einen riesigen Impact, eben schneller auch zu entwickeln und dann wirklich Qualitätskontrolle und höherwertige Entwicklungsprozesse dann nochmal fokussierter zu machen. Aber da hat sich jetzt nicht fundamental was geändert noch. Ich glaube, die Leute sind einfach produktiver geworden, die Mitarbeiter können mehr Zeilen Code schneller produzieren, auch in einer höheren Qualität wahrscheinlich, weil sie weniger Zeit auf einfachen Codezeilen einfach verbringen müssen.
Du merkst, ich reite da ein bisschen auf dem Thema rum. Ich habe sozusagen noch eine letzte Frage zum Thema AI. Habt ihr schon irgendwo gemerkt, oh krass, wir müssen hier schon Departments abbauen, weil wir das jetzt mit AI lösen? Ist das schon auch ein Thema, das bei euch, also ich glaube, ich will einfach von allen Seiten abklopfen, wo hilft AI schon Features, wo ändert es Stellenbeschreibung und wo könnte es bei euch?
Ich glaube, alle sozusagen repetitiven Tätigkeiten werden weniger. Ja, also wenn ich heute irgendwo arbeite, wo ich eigentlich nur sehr repetitiv arbeite, dann wird wahrscheinlich AI das früher oder später ersetzen. Ein Riesenbereich ist das ganze Übersetzungsthema. Ich mir überlege, vor ein paar Jahren, wir sind in 23 Ländern mit ganz verschiedenen Sprachen. Vor einigen Jahren mussten wir dann noch eine Agency beauftragen, die uns das in alle Länder, alle Sprachen übersetzt hat, wenn wir ein neues Produkt oder eine neue Website gelauncht haben oder auch ein neues Feature. Heute sind das zwei Klicks in AI und das übersetzt. Also es gibt schon so Tätigkeiten, wo das extremen Impact hat. Ich wäre insgesamt jetzt eher positiv auf die Entwicklung, weil ich glaube, alle Tätigkeiten, die AI ersetzen wird, sind eigentlich die Tätigkeiten, die uns eh nicht so viel Spaß machen. Und ich glaube, wir haben dann einfach mehr Brainpower, die frei wird, um wieder andere Themen zu machen. Und da werden wir schon auch im Arbeitsmarkt eine ganz große Veränderung in den nächsten Jahren sehen.
Ich habe kürzlich gelesen, dass ihr einen Mobilfunktarif startet, N26. Da wird es wahrscheinlich viel Reaktion drauf geben. Ja. Überwiegt die Reaktion, die sagt, das ist ja Pioneering, das ist ja unfassbar. Oder sagen die Leute so, okay, ist das jetzt ein Signal, dass irgendwie im Finance-Thema nicht mehr so viel geht? Oder warum machen die jetzt Mobilfunk? Was überwiegt da?
Also wir haben das heute wirklich auf den Markt gebracht.
Ja.
Und ich glaube, die ersten Reaktionen sind auf jeden Fall die, hey, cool, ihr geht in einen ganz anderen großen Markt nochmal rein. Ich glaube, man sieht die Parallelen, dass dort auch die Anforderungen der Kunden sich über die letzten 10 Jahre extrem verändert haben. Du hast jetzt vor allem auch eine technologische Disruption nochmal im Mobilfunkmarkt durch elektronische SIM-Karten. Musst du eigentlich nicht mehr in den Store gehen. Du kannst auch heute in deinen Handys 2 Nummern gleichzeitig benutzen. Du kannst das einfach ganz einfach aktivieren, brauchst kein zweites Endgerät. Das heißt, da ergeben sich durch technologische Disruption plus die Anforderungen der Kunden, die ganz anders sind. Vor allem das Thema transparente Verträge. Wir kennen es alle. Ich muss jetzt einen Vertrag für 24 Monate abschließen, dann kriege ich noch irgendwelche Discounts, kriege vielleicht noch einen Bonus zurück. Das ist alles kompliziert und das in vielen Bereichen, glaube ich, nicht mehr ganz zeitgemäß. Und wir haben gesagt, wir gehen ganz, ganz einfach an den Markt mit einem Vertrag ohne Vertragsbindung, mit einem der besten Netze, mit Vodafone gemeinsam, gleichzeitig aber mit 2 Klicks in der App aktivierbar. Und da wollen wir genau diese Themen, ganz, ganz einfache Experience, Transparenz und das, was man auch von N26 gewöhnt ist im Banking, eigentlich nochmal auf eine andere Industrie übertragen. Und wenn man das dann noch weiterdenkt, dann wird man auch feststellen, wenn ich jetzt hier so fragen würde, wie viele Leute kennt man, die so einen Konsumentenkredit haben, dann sagt man immer, kennt man eigentlich niemanden. Am Ende, wenn man zweimal nachdenkt, hat jeder von uns einen Konsumentenkredit, weil jedes Smartphone ist irgendwie über einen Vertrag finanziert.
Ja.
Und Handyfinanzierung ist einer der größten Märkte überhaupt. Das machen wir jetzt heute nicht, werden wir uns nicht in den nächsten paar Monaten anbieten. Ja. Aber ich glaube, es ist schon ein Thema, wo man sich überlegen kann, da auch zusätzlich dem Kunden natürlich Mehrwert zu bieten.
Du hast gerade 10 Millionen Kunden?
Genau, in Europa. Und darüber hinaus sind natürlich nochmal viele Parallelen. Wenn du jetzt überlegst, was musst du beim Handyvertrag machen, du musst verifiziert werden. Das Gleiche beim Bankkonto. Wir haben alle unsere Kunden schon verifiziert. Das heißt, diese Barriere, noch ein weiteres Produkt zu nutzen. Und dafür steht auch unsere Brand, für diese Transparenz und für eine Garantie für ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Das ist natürlich ganz spannend. Ja, ich glaube, für Banking verstehen viele nicht, warum sie irgendwie 10 Euro im Monat ausgeben müssten für irgendwie Bankingleistungen. Und beim Handy fällt es denen irgendwie leicht, irgendwie 10, 20, 30 Euro für Handys auszugeben. Und da dann genau irgendwie zu sagen, erstmal hat man einen gewissen Login-Effekt positiv, dass man mit dem Mobilfunk bei euch ist und irgendwann wird es sicherlich neue Geräte. Also schon okay, verstehe.
Auf der anderen Seite sehen wir auch, dass sich das auch das Kundenverständnis ein bisschen geändert hat. Ja, also ich glaube, mittlerweile sind unsere Kunden schon bereit. Wir haben ca. 30-40% Premium-Nutzer in unserem Portfolio, dass sie schon einsehen, ich kann schon eigentlich für ein Bankkonto auch mal so viel zahlen, wie für einen Drink in der Bar zahlen würde. Und dass der Service da eigentlich ganz, ganz wichtig ist, dass auch die Qualität des Produkts ganz wichtig ist. Und da gab es, glaube ich, auch ein bisschen schon ein Umdenken. Wenn du jetzt 10 Jahre zurückdenkst oder 5 Jahre, ich glaube, durch die Differenzierung im Produkt und die Serviceleistung und wie viel du da eigentlich bekommst, glaube ich, ist es den Kunden lieber, mal 10 Euro zu bezahlen und nicht überall versteckte Gebühren zu haben, sondern eben Transparenz zu genießen.
Würdest du lieber, dass morgen irgendeine Riesenbank ankommt und sagt, weißt du was, Valentin, ich kaufe dir den Laden ab und dann haben unsere Millionen, Abermillionen Kunden eine viel bessere digitale Erfahrung? Und oder würdest du sagen, du siehst da mehr Chancen drin zu sagen, nee, ich verkaufe das eben noch nicht, sondern ich will lieber selber versuchen, nochmal 20, 30 Millionen Kunden zu erreichen, auch wenn es irgendwie ein paar Jahre länger dauert. Was ist da verlockender?
Grundsätzlich haben wir natürlich die Strategie, die Company in den nächsten Jahren Richtung Börsegang zu bringen. Man kann natürlich nie ausschließen, ob dann irgendwann eine Opportunity kommt, so wie du sagst, wo man sagt, okay, man kann vielleicht noch schneller expandieren, mehr Kunden gewinnen mit einem Partner. Ich weiß nicht, ob das eine traditionelle Bank sein muss, kann auch ein Unternehmen aus einer ganz anderen Branche sein, aber ich glaube, wir als Gründerteam, das Unternehmen gegründet, wir jetzt als überhaupt Management-Team der Company, für uns ist das Ziel, in den nächsten Jahren Richtung Börsegang zu arbeiten und dann muss man schauen, was sich ergibt.
Ich habe gerade gelesen, dass in China ab der Grundschule AI beigebracht wird. USA will jetzt auch nachziehen und so schnell wie möglich ihre Lehrpläne updaten. Ist sowas ein Thema, was du als Mensch irgendwie wichtig findest? Könntest du dir vorstellen, dass AI-Literacy, also AI zu lernen, ganz, ganz schnell auch in Deutschland irgendwie vorangebracht werden muss?
Ja, ich glaube, man muss über die neuen technologischen Entwicklungen viel bewusster auch in der Schule aufklären, auch bei den ganz jungen Kindern. Das passiert, glaube ich, aber heute eh schon. Ich glaube, wenn wir aber nochmal an die Basics denken, ich glaube, was bedeutet sozusagen AI, damit umzugehen, auch das zu lernen, ist, glaube ich, ein stärkeres Technologieverständnis. Und das heißt, ganze Programmieren, wie programmiere ich eigentlich Programmiersprachen? Ich glaube, das muss viel, viel stärker in die Lehrpläne auch reinkommen, auch schon in den Schulen. Und ich glaube, das ist aber jetzt nicht AI der Auslöser dafür ist. Wir wissen das eigentlich seit 10 Jahren und das muss man, oder seit länger eigentlich schon. Und das muss eigentlich viel stärker noch in die Schulen kommen, dass man eben auch für ganz junge Kinder Development-Kurse anbietet. Da gibt es auch einige Code Academies, die sich schon spezialisiert haben eben auf jüngere Kinder. Und ich glaube, das ist insgesamt ein sehr wichtiges Thema.
Dein Job ist wahrscheinlich nicht, den ganzen Tag im Unternehmen zu arbeiten, sondern wie man schon sagt, am Unternehmen zu arbeiten. Was sind gerade so große Themen, die dir durch den Kopf gehen? Und hast du irgendwie so eine Art Vorlage, wie du Entscheidungen fällst oder wie du versuchst, irgendwie Informationen zusammenzusammeln, wenn es um eine richtig wichtige große Entscheidung geht?
Das ist ein Thema, der sich natürlich auch gerade ganz verändert, weil mit ChatGPT kann man natürlich jetzt auch es gibt jetzt so eine Agent-Funktion, auch eine neue, der wirklich ganz detaillierten Research auch nochmal für dich macht. Das sind so Themen, wo man natürlich schon, wenn man komplizierte Entscheidungen hat, auch nochmal AI nutzen kann. Das hat, glaube ich, den Entscheidungsprozess einfach nochmal vereinfacht, weil früher hast du ein Team gebraucht, das diesen Research gemacht hat. Heute kannst du es natürlich über AI, die verschiedenen Modelle da ganz gut abdecken. Insgesamt bei neuen Produkten, die wir bringen, überlegen wir uns natürlich immer das, was du am Anfang auch schon gefragt hast. Was wollen das unsere existierenden User? Wie kommt das an Neukunden an? Wie beeinflusst das einerseits das Wachstum der Company? Andererseits, eins unserer Ziele über die letzten Jahre war ja auch, dass unsere Nutzer mehr ihres Bankgeschäfts bei uns machen. Das heißt, wie kannst du auch den Umsatz pro Kunde ausweiten, aber damit auch wieder die Zufriedenheit, den Nutzen des Produkts ausweiten. Das heißt, es sind viele Faktoren, die da hineinspielen. Am Ende brauchst du ein gutes Team. Du musst auch die Ideen immer wieder challengen, auch von anderen Perspektiven. Und ich glaube, es braucht ein bisschen Zeit. Ja, du darfst nicht zu langsam entscheiden, aber du musst eine harte Diskussion führen zu den Ideen und dann musst du wieder drüber nachdenken, brauchst vielleicht ein paar Tage Zeit und dann triffst du vielleicht die finale Entscheidung dazu.
Du hast hier beim OMR-Festival auch einen Bühnenslot. Ein paar Stichworte, was sind so die wichtigen Takeaways, falls die Leute, die zuhören, leider nicht bei deiner Session dabei sind?
Wir werden auf jeden Fall das, was wir heute auch schon hier im Podcast ein bisschen besprochen haben, über das eSIM-Thema sprechen, warum wir in die Branche gegangen sind. Ich werde ein bisschen darüber sprechen, was wir als neue Themen sehen, also vor allem das Thema Investment und noch weiter auszubauen. Ich werde darüber sprechen, was wir im Investmentplan-Thema noch planen, also wie sich N26 so auch in Europa in den nächsten Jahren noch entwickeln wird.
Du hast wahrscheinlich den ganzen Tag viele Gedanken beim Thema Finanzen, Wirtschaft, weltweit, deutschlandweit, europaweit. Gibt's da so ein Thema, wo du sagst, ah, spannend, das finde ich so interessant, aber irgendwie in den Zeitungen und so weiter ist das echt noch underhyped oder gar nicht so präsent, wie ich es eigentlich finde?
Ja, ich glaube, wir müssen in Deutschland einfach viel mehr machen. Man liest schon ab und zu in der Zeitung, aber da werden, glaube ich, die Themen aus meiner Sicht verwechselt. Wir müssen einfach brutal digitalisieren in allen Bereichen. Und wir diskutieren noch viel, viel zu oft darüber, wie soll der Bereich digitalisiert werden? Die Frage stellt sich für mich nicht mehr. Wir müssen alles zu 100% digitalisieren, was wir digitalisieren können. Da ist die User Experience besser, der Aufwand für jeden, der es benutzt, besser und insgesamt dieser ganze Bürokratieabbau und diese Themen, das spricht man schon immer wieder, aber es ist irgendwie so eine bisschen heilige Diskussion. Ich glaube, wir müssen da viel brutaler in die Richtung gehen. Wir müssen alles digitalisieren, wie das geht, weil das ist die einzige Chance, die Europa hat, die Zukunft auch zu überleben.
Gibt es ein Thema, das ich nochmal ansprechen hätte sollen, was ich jetzt dummerweise nicht gemacht habe?
Irgendwas, ich glaube, du hast alle Themen ganz gut abgedeckt. Okay. Also von dem her haben wir, glaube ich, vieles gecovert.
Okay. Valentin Steif von N26. Ich habe N26 gesagt, du sagst N26, das merke ich mir jetzt. Herzlichen Dank, dass du bei uns warst. Ganz viel Erfolg mit deinen Mobilfunk-eSIMs. Ich bin eigentlich relativ tech-savvy und kenne mich gut mit Handys aus. Und trotzdem ist eSIM erstmal in meinem Kopf eine Umstellung. Ja? Also du eben sagtest, man kann auch zwei Nummern haben. Total naheliegend, habe ich viel zu wenig drüber nachgedacht. Finde ich eigentlich total gut. Also ich glaube, selbst da muss wieder irgendwie Überzeugungsarbeit gemacht werden und die Leute erstmal erklärt werden, was ist denn das für eine Möglichkeit und so. Also man muss immer erstmal bei jedem guten Produkt wieder viel Zeit nehmen, den Leuten das zu erklären. Das ist, glaube ich, auch wieder etwas, was ich gelernt habe. Dankeschön, ganz viel Erfolg. Toll, dass du hier warst und auch noch eine schöne Uhr mehr.
Vielen Dank.
Für uns war es das diese Woche. Ich hoffe, ihr seid nächste Woche wieder dabei. Falls euch das Gespräch gefallen hat, dann klickt euch mal durch. Wir haben noch ganz viele andere tolle Gespräche und bringen jede Woche ein weiteres tolles Gespräch live oder online. Und falls du sogar noch Zeit hast, eine Bewertung für den Podcast zu hinterlassen, dann hilft uns das tatsächlich sehr. Also wir brauchen nicht 7000 Bewertungen, damit wir uns freuen, sondern jede einzelne Bewertung bringt uns immer ein bisschen weiter. Komm gut durch die Woche. Liebe digitale Grüße von
Valentin
und von Christoph. Macht's gut. Ciao.